Ein Prophet zweifelt. Jemand, der Gott kennt, mit ihm gute Erfahrungen gemacht hat, versinkt im Zweifel. Der Zweifel gehört zum Leben, sei es der Zweifel am Nikolaus oder an den richtigen Waschmitteln oder an den Politikern oder an sonst wem. Ein Prophet zweifelt. Damals, der erste Advent, bevor Jesus kam, war eine dunkle Zeit. Wir haben jetzt ganz viele Lichter, überall überbieten sich alle mit dem, was an Licht möglich ist. Und Advent, das ist für uns eine Zeit, wo Licht ist, viel Licht auch in der Dunkelheit. Das war damals anders. Bevor Jesus kam, wurde Johannes der Täufer geschickt auf diese Welt und um den geht es heute. Johannes der Täufer wird unterschiedlich dargestellt, mal als Softie von Leonardo da Vinci, mal schon etwas kerniger oder mal eher so. Das dritte Bild hat eher mit der Wirklichkeit zu tun. Für die Jüngeren damals gab es noch keine Smartphones, man konnte keine Selfies machen. Deswegen können wir nur ahnen, wie er aussah. Jemand, der Gott geweiht war, das war nämlich Johannes der Täufer, durfte sich nicht die Haare schneiden, auch nicht den Bart schneiden. Er sah also aus wie ein mehr oder weniger ungepflegter Hipster, jedenfalls voll zugewachsen. Sein Dienst war der Rufer in der Wüste. Wie gesagt, der erste Advent war eine sehr, sehr dunkle Zeit. Johannes hat in der Wüste gelebt und hat die Menschen zur Umkehr aufgerufen. Und sehr drastisch und deutlich. Er hat sie auch beschimpft, er hat ihnen deutlich gemacht, was sie für Sünder sind. Die Leute kamen trotzdem in Scharen und ließen sich taufen. Dieses Bild ist von Rembrandt und es zeigt sehr schön, wie hier das erste Mal Licht hineinkommt in eine Welt der Dunkelheit. Es ist fast so, als ob Johannes von einem Licht beschienen wird, das irgendwo herkommt, jedenfalls nicht so leicht zu erklären ist. Und dieses Licht breitet sich aus über die Leute, die bei ihm sind. Und das hatte er erlebt, dass Gott durch ihn geredet hat. Menschen sind umgekehrt, sind zum Glauben gekommen, haben neu angefangen mit Gott. Und nun sitzt er im Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis. Und da kommt der nagende Zweifel. Wenn doch alles Einbildung ist, wenn das, was ich erzählt habe, das ganze Leben, wofür ich gelebt habe, was meine Werte gebildet haben, wenn das doch nicht stimmt? Im Gefängnis, dass er nicht wieder verlassen wird, er wird enthauptet. Das hat dann mit einer Wette zu tun von Herodes und Salome und seiner Frau. Das ist aber eine andere Geschichte. Jedenfalls wird er dieses Gefängnis nicht verlassen. Aber für ihn ist es jetzt dunkel. Er, der vorher das Licht war für viele Menschen, lebt nun in der Dunkelheit. Und er bekommt massiv Zweifel. Matthäus hat diese Geschichte für uns erzählt, Matthäus 11, Abvers 2. Der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten gehört, die Jesus als den versprochenen Retter auswiesen. Darum schickte er einige seiner Jünger zu ihm. Bist du wirklich der, der kommen soll, ließ er fragen, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund. Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Kann man dieses Wirken Gottes so erleben und trotzdem zweifeln? Ich kenne Leute, Christen, die behaupten, sie hätten nie gezweifelt. Ich bin da immer skeptisch, aber wenn sie das behaupten, wird es wohl stimmen. Aber normalerweise gibt es doch Situationen, wo wir Dinge in unserem Leben erfahren, die uns völlig aus der Bahn werfen. Für Johannes war es das, dass er ins Gefängnis gesperrt wurde, ohne Perspektive. Das hat ihn völlig aus der Bahn geworfen und alles, was vorher an guten Erfahrungen da war, zerbröselte plötzlich wie Sand in seinen Fingern. Wenn nichts dazwischen kommt und es uns gut geht, haben wir keine Probleme, dann zweifeln wir nicht. Aber bei Johannes war es so. Warum sitzt er im Gefängnis? Warum holt Jesus ihn nicht raus? Warum redet Jesus nur und tut nichts? Warum kämpft er nicht gegen die Ungerechtigkeit und befreit sie von den Römern? Die Antwort, die Jesus ihm gibt, die hat es in sich. Da kommen wir gleich noch zu. Aber als diese Jünger zu Jesus kommen, stehen eine Menge Leute drumherum. Und die fragen sich, haben wir das gerade richtig gehört? Dieser kernige Johannes, der keine Probleme hatte, öffentlich den König anzuklagen, der hat plötzlich Zweifel? Was ist das denn für einer? Können wir dem überhaupt noch vertrauen? Und deswegen ist es wichtig zu sehen, was Jesus den Menschen sagt, den Abgesandten des Täufers und den anderen, die um ihn herum sind. Die Verse 7, Abvers 7. Als die Abgesandten des Täufers wieder weggegangen waren, fing Jesus an, zu der Menge über Johannes zu sprechen. Als ihr in die Wüste zu ihm hinausgezogen seid, was habt ihr da erwartet? Etwa ein Schilfrohr, das jedem Wind nachgibt? Oder was sonst wolltet ihr sehen? Ein Menschen in vornehmer Kleidung? Solche Leute wohnen in den Palästen. Also was habt ihr erwartet? Einen Propheten? Ich versichere euch, ihr habt mehr gesehen als einen Propheten. Johannes ist der, von dem es in den Heiligen Schriften heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. Es klingt ein bisschen wie eine Ehrenrettung, die Jesus hier versucht, aber es ist mehr. Er macht deutlich, dass Johannes eine ganz wichtige Aufgabe hatte und dass er die gut erfüllt hat. Und dass man nicht sich vom Anschein leiten lassen sollte, wenn dieser Johannes Zweifel hat, ist das völlig okay und er bekommt eine Antwort. Und die anderen sollen jetzt nicht rumstehen und sich fragen, wie kann es sein, dass so ein Mensch zweifelt? Gott hat diesen Menschen gebraucht und trotzdem hat er einen angefochtenen Glauben. Wir finden in der Bibel öfter solche zwiespältigen Aussagen. Eine ist zum Beispiel, wo einer sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht kann uns das ein bisschen auf die Spur führen, was dahinter steckt. Der Zweifel, der hier gemeint ist, ist das, was entstehen kann, wenn man vorher mit Gott gelebt hat. Wenn man also weiß, Gott lebt, man hat ihn erfahren und plötzlich ist es so, als ob Gott gar nicht da ist. Dass man sich fragt, existiert er wirklich? Hat er mich vergessen? Auch Menschen, die so sicher glauben, dass sie denken, es kann nichts erschüttern, denen kann das passieren. Und ich glaube, es tut uns gut, wenn wir mit diesem Zweifel rechnen und ihn nicht wegschieben und sagen, ich darf gar nicht zweifeln. Es gibt ja auch manche, die sagen, Zweifel an sich ist schon Sünde. Es gibt Bibelworte, die das nahelegen. Im Hebräerbrief wird der Glaube als Nicht-Zweifeln definiert. Aber da muss man auch mal genauer hingucken und fragen, was ist denn damit gemeint? Dass wir verunsichert werden, gehört zum Glauben. Und Jesus sagt auch nicht, ihr sollt einen großen Glauben haben, sondern Glaube wie ein Senfkorn reicht. Also wenn dieser Senfkorn Glaube reicht, wenn hier ein starker Prophet zweifelt, wie können wir dann sicher sein, dass uns das selber nicht erwischt? Wenn man in die Vergangenheit guckt, kennt man eine Menge Menschen, die irgendwann mal stark aufgetreten sind und sagen, ich glaube und mir kann nichts passieren. Und wenn man ein paar Jahre weiter guckt, sieht man, dass sie umgekippt sind. Besonders ist das, wenn sie mit geistlichem Hochmut angetreten sind, nach dem Motto, wir stehen voll zum Evangelium, haben dann noch sexuelle Reinheit verkündigt und sind dann wahlweise mit Sekretärin, Freundin oder einer Prostituierten erwischt worden. Das ist kein Grund zur Häme, sondern es ist ein Warnzeichen zu zeigen, wenn wir zu selbstsicher sind, dann liegen wir irgendwann auf der Nase. Und es tut uns gut, den Zweifel zuzulassen. Unser Gott ist ein großer Gott. Wenn unser Gott keinen Zweifel aushalten würde, sollten wir ihm nicht folgen. Dann wäre er nicht Gott. Gott ist so groß, dass er es aushält, wenn wir zweifeln, wenn wir ihn anklagen. Aber es ist ihm wichtig, dass wir zu ihm kommen und das mit ihm klären. Gott hält das aus. Und Jesus hat das an ganz vielen Stellen gezeigt, dass Gott groß ist in seiner Langmut und dass er auch Zweifel aushält. Die Antwort, die Johannes bekommt, da sollten wir genauer hinschauen. Die Antwort: Jesus, schau hin und glaube den alten Verheißungen. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Was ist das für eine Antwort? Man merkt, Jesus antwortet hier nicht und sagt, komm mal, du sollst nicht zweifeln oder das wird wieder und Gott lässt dich nicht alleine. Er antwortet mit einem Schriftzitat. Ganz einfach, schau hin. Das heißt, bleibe nicht in deinem Zweifel stecken. Wenn wir zweifeln, kann es nämlich sein, dass wir uns in uns selber verschließen und dann immer um uns selber drehen, immer um unsere eigene Achse und letztendlich aus dieser Drehung nicht rauskommen. Und er sagt, komm aus dieser Drehung raus, guck hin. Sieh nicht nur auf dich selber, auf deine Gefühle und Gedanken, sieh, was passiert. Du hast vielleicht eine Erwartung an Jesus gehabt, die er nicht erfüllt hat. Aber hier passiert mehr, als du ahnst. Natürlich gibt es keine Weltrevolution, aber hier fängt etwas an, was einen enormen Sprengstoff hat, weil es die Herzen verändert, weil es in Menschen anfängt, die in Not sind, weil Menschen, die am Rand stehen, in die Mitte genommen werden. Das ist eine Antwort, die Jesus hier gibt. Er sagt, schau auf das, was in der Schrift steht. Johannes sitzt im Gefängnis, aber er kannte seine Schriften sehr gut. Das, was Jesus hier nämlich bringt, ist ein Zitat aus Jesaja 35. Und um zu verstehen, auch was das für Johannes bedeutet, möchte ich ein paar Verse genau aus diesem Jesaja-Kapitel vorlesen. Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein. Die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Herrlich wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel, wie die Ebene Scharon. Dann sieht das Volk die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht und die Hoheit unseres Gottes. Als Johannes in der Wüste gepredigt hat, ist er mit diesem Gefühl angetreten. Gott tut endlich etwas. Es gibt einen enormen Grund, sich zu freuen. Gott greift ein. Hunderte von Jahren hat er scheinbar nicht reagiert, nichts mehr gesagt. Und plötzlich wirkt er. Leute, das ist Grund zur Freude. Macht die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Ruft ins verzagten Herzen zu, fasst wieder Mut. Habt keine Angst, dort kommt euer Gott. Er selber kommt, er will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden. Johannes merkt, was damit gemeint ist. Er selber ist derjenige, der ein verzagtes Herz hat. Er selber muss sich Gott wieder neu zuwenden und sich von Gott stärken lassen. Und er soll seine Situation an Gott abgeben. Gott wird es richten. Und er wird einmal Herodes zur Verantwortung ziehen, aber das ist nicht seine Aufgabe. Das ist Gottes Aufgabe. Und dann kommt ein Teil des Zitats. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Ich stelle mir vor, wie Johannes da sitzt und sagt, ja, das ist es. Ich habe etwas völlig anderes erwartet. Und das, was ich jetzt höre, das ist genau das, worum es geht. Gott wirkt völlig anders, als ich mir das vorgestellt habe, aber er reagiert. Ich weiß nicht, was in Johannes vorgegangen ist, aber ich glaube, dass ihn genau diese starken Worte getröstet haben. Eigentlich ist ein Gottesdienst zu kurz, um das auf sich wirken zu lassen, was hier an Bildern ausgebreitet wird. Das hat eine enorme Kraft. Am Ende steht die Verheißung. Sie, die der Herr befreit hat, kehren heim. Voll Jubel kommen sie zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Das klingt nach Offenbarung 21. Am Ende steht genau auch diese Verheißung. Wir werden den Zweifel nicht aus uns selber heraus überwinden. Wir werden vielleicht damit irgendwie leben können. Und wir werden auch mit Fragen leben müssen, auf die wir keine Antwort finden. Aber wir haben, indem wir auf Gott hören, eine Chance, etwas an uns ranzulassen und in uns reinzulassen, was größer ist als wir. Vielleicht sollte man sagen, wenn du in Zweifeln bist, dann leg endlich mal deine Ratgeber zur Seite, hör auf zu jammern, stell das Smartphone aus, setz dich hin und tu mal was völlig Revolutionäres. Lies einfach mal wieder in der Bibel. Wegen mir auch auf einer Smartphone-App. Aber hör endlich mal auf, dich um dich selber zu drehen, nur zu jammern, in deinen eigenen Zweifeln dich zu verkapseln. Hör auf das, was Gott sagt. Gib Gott eine Chance, in deine Seele hineinzukommen mit Worten, die wirklich Licht bringen und Leben stiften. Und damit sind wir bei uns. Im Zweifel zerbrechen Gottesbilder. Und wir müssen uns fragen, was zerbricht da eigentlich? Vielleicht ist nicht Gott das Problem, sondern deine Vorstellung von Gott ist das Problem. Vielleicht hat Gott dich nicht enttäuscht, sondern du hast diese Enttäuschung notwendig, um zu sehen, wie Gott wirklich ist. Zweifel gehören zum Glauben dazu. Ein Glaube, der nicht zweifelt, der wird auch nicht geprüft, so wie es sein müsse. Aber Zweifel sollen eben nicht zum Dauerproblem werden. Und deswegen stelle dich in Frage, wie du an Jesus glaubst. Ist das ein Kuschel-Jesus geworden, der immer schön dabei ist, der zu allem Ja und Amen sagt? Oder ist es auch dieser Jesus, der kernlich mal sagen kann, hör mal, du hast dich völlig verrannt. Du drehst dich immer wieder um dich selber, du hängst irgendwelchen Lügen nach. Nun hör doch mal endlich auf meine Worte. Wollen wir so einen Jesus hören? Das ist nicht sehr erbaulich. Das geht manchmal ans Eingemachte. Aber wenn wir Jesus so an uns ranlassen, dann entdecken wir Jesus, wie er auch ist. Als jemand, der uns hilft, uns den Problemen zu stellen, den Zweifeln zu stellen und zu entdecken, er lebt. Die Zweifel gehören dazu. Aber vielleicht sind es deine Vorstellungen von Gott. Wir haben zum Teil sehr unterschiedliche Erziehungswege hinter uns. Wenn jemand zum Beispiel in einer christlichen Tradition aufgewachsen ist, dann bekommt er ein Gottesbild mit, so wie man sich Gott vorstellen kann, und auch damit ein ganz bestimmtes Paket. Das kann wirklich gut sein. Ich bin dankbar für die Prägung, die ich gehabt habe. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich muss mich den Fragen stellen. Ich kann nicht einfach nur dem Kinderglauben nachhängen. Und dabei habe ich manches über Bord geworfen aus meiner Tradition, was ich gelernt habe. Ich habe Gott neu kennengelernt. Es hat sich etwas verändert. Vielleicht hängt der Zweifel auch damit zusammen, dass du von deiner Sozialisation, wie man das als Fachwort sagt, etwas mit dir herumschleppst, was eigentlich mal bearbeitet würde. Also wenn du in deiner Kindheit, in deiner Prägung einen Gott kennengelernt hast, der heilig, unnahbar ist, immer auf Distanz, dann ist es vielleicht mal dran zu sehen, dass Jesus dein Freund ist, der dir nahe ist. Wenn du Jesus als jemand kennengelernt hast, der dir nahe ist, vielleicht ein guter Freund, fast ein Kumpel, und du das manchmal zu eng empfunden hast, dann ist vielleicht das Problem zu sehen, Jesus ist auch der ganz andere. Er ist der gute Freund, er ist der Bruder, aber er kann dir auch fremd begegnen. Jeder Hintergrund, jeder konfessionelle Hintergrund kann ein Segen sein, aber auch eine Last. Vielleicht liegt die Ursache für deinen Zweifel in der Vergangenheit und du musst da einmal ran. Der Zweifel ist eine Chance, Gott neu zu suchen. Der Zweifel möchte uns wegbringen von Jesus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit unseren Zweifeln mit Menschen reden über unsere Zweifel, aber dass wir auch zu Jesus kommen und ihm unsere Zweifel nennen. Dass wir ihm unsere Klage bringen, ihm unsere Fragen bringen. Leider ist es so, dass wir auf manche Fragen keine Antwort bekommen. Manchmal ist es so, dass ich weiß, ich kriege auf eine bestimmte Frage keine Antwort und habe trotzdem Frieden und merke, es ist auch nicht wichtig, jedenfalls jetzt nicht. Und manchmal merke ich, wenn ich hartnäckig dranbleibe an Jesus und um Antworten ringe, dass auch Antworten kommen. Dass ich merke plötzlich, es verändert sich etwas bei mir. Wenn du also merkst, dass dein Zweifel etwas wird, was dich vom Glauben wegführt, dann möchte ich dich ermutigen, neu die Gegenwart Jesu zu suchen. Und zwar nicht so, dass du die Zweifel draußen lässt, sondern dass du sie genau da mit hinnimmst, wo Jesus ist. Dass du ihm die Fragen deines Lebens stellst und dass du ihm vertraust. Gott wird dich nicht wegschicken. Wir haben einen großen Gott, der ist so groß, dass er alle Fragen und Zweifel aufhält. Und seine Liebe ist so groß, dass er dich nicht mehr liebt, wenn du alles glaubst, sondern dass er dich liebt, so wie du bist. Mit all deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, brutto, komplett. Und deswegen möchte ich dazu einladen, Weihnachten so zu feiern, Advent so zu feiern. Ich lasse Jesus neu an mich ran, ich lasse ihn ran an meine ungeklärten Fragen, an meine Zweifel und ich versuche neu, die Dinge mit ihm anzusprechen und zu klären. Und ich lasse zu, dass Gott an meinem Gottesbild ein bisschen rumruckeln darf, dass er Dinge neu justieren darf, dass er mich korrigieren darf. Wir hören das alle nicht gerne. Wir haben einen enormen Bedarf an Bestätigung, an Lob, an Zuneigung, an Segnung. Aber Gottes Segnung ist manchmal die, dass er erstmal Klarheit schafft, dass er Reinheit schafft, dass sein Licht kommt. Ich möchte uns den Mut wünschen, dieses Licht an uns und in uns hineinzulassen. Ich lade ein zu einem Moment der Stille, wo jeder ganz persönlich für sich Gott antworten darf und kann. Herr Jesus Christus, du hast versprochen, bei uns zu sein bis ans Ende der Welt. Du hast versprochen, bei uns zu sein in jeder Situation, in unseren Zweifeln, in unseren Nöten, in unseren Ängsten. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder diese Gewissheit schenkst, dass du da bist. Und wo diese Gewissheit nicht da ist, wo der Zweifel da ist, da bitte ich dich um Schutz, um Kraft, dass du uns in diesen Zeiten trägst. Dass du uns Leute über den Weg schickst, die uns weiterhelfen können. Dass du uns Kraft schenkst, dass wir uns den Dingen stellen können, an denen wir selber schuld sind, an denen wir selber etwas verändern können. Ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, zu uns ganz persönlich, dass du uns begegnen möchtest. Sei willkommen. Amen.